Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
In der heutigen Folge Schneller Schlau bewegen wir uns auf dem schmalen Grat zwischen Hightech und Schrottplatz. Es geht um Dinge, die mal so richtig angesagt waren. Dinge, von denen man sich gar nicht vorstellen konnte, dass wir eines Tages ohne sie auskommen könnten. Und heute wissen die Jüngeren oft gar nicht mehr, was das eigentlich ist. Ich bin Andreas Albis, ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Und zu Gast ist heute mein Kollege Torben Müller, der sich sowohl mit alter als auch mit neuer Technik so richtig gut auskennt. Hallo Torben.
Hallo Andreas, ich habe dir heute mal ein kleines Rätsel zum Einstieg in die Folge mitgebracht. Keine Sorge, du bist über 40, du weißt das bestimmt. Erkennst du dieses Geräusch?
Also es könnte ein Modem sein, so ein Ding, mit dem man sich in der digitalen Steinzeit ins Internet eingewählt hat.
Ja, könnte es, ist es aber nicht. Es ist falsch. Hör nochmal genau.
Ah, jetzt weiß ich. Das ist ein Faxgerät.
Ja, genau, das stimmt. Und ganz genau heißt das Ding Telefax oder auch Fernkopierer.
Stimmt, Fernkopierer. Ich finde, Fax klingt aber cooler. Ich weiß noch, als die Dinger in den 80er und 90er Jahren aufkamen, was war das für eine Erleichterung. Plötzlich konnte man Dokumente in Sekundenschnelle von einem Ort zum anderen schicken, als mit der Post sie ewig lang zu transportieren. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Warum gibt es manche alte Technik immer noch und manche nicht?
Ja, und hat diese alte Technik vielleicht sogar noch eine Zukunft?
Bleiben wir doch mal beim Fax, Tom. Ich weiß nicht, wann du zuletzt eins verschickt hast. Bei mir ist es wirklich ewig her.
Ja, du weißt es nicht, ich weiß es auch nicht. Bei mir ist es auch ewig lange her. Andere können sich da aber sehr genau dran erinnern, denn es gibt Firmen, die das Fax immer noch benutzen. Und der Branchenverband Bitkom, der wollte das voriges Jahr mal ganz genau wissen und hat eine Umfrage gestartet. Schätzt du mal, jetzt kommt das nächste Rätsel. Schätzt du doch mal, wie viele Unternehmen in Deutschland den Faxdienst noch nutzen?
Ja, ich würde sagen, vielleicht so 10-20%, nicht
mehr.
Nein,
nein, damit liegst du daneben ganz knapp, es sind 77%.
Wow, 77%. Ja. Also ich kann das aus Erfahrung natürlich nicht bestätigen, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich sehe auf Briefköpfen und in Webseiten immer noch, dass neben der Telefonnummer ganz prominent die Faxnummer steht. Jetzt erklär mir, warum machen die das?
Also warum die immer noch das Faxgerät benutzen, meinst du, ne? Ja, die ist berechtigt, denn wir haben ja heute ganz andere und schnellere Methoden, Dokumente zu übermitteln. Also zum Beispiel Mail, wobei das ja mittlerweile auch schon antiquiert ist für viele Menschen, aber Messenger-Dienste eben, ne? Die Ursprünge der Faxtechnik, die gehen bis ins Jahr 1843 zurück. Also es ist eine alte, sehr alte Technik. Damals meldete der Schotte Alexander Bain ein Patent auf den Kopiertelegrafen an.
Interessant, denn ich weiß, dass der Morse-Telegraf 1837 erfunden wurde. Sag mal, hat Bain tatsächlich schon Bilder und Texte versandt?
Nee, das war lediglich eine theoretische Idee und da hat er dann mal schnell ein Patent drauf angemeldet. Es hat etwa ein gutes halbes Jahrhundert gedauert, bis die Technik, wie wir sie kennen, Wirklichkeit geworden ist. Das war nämlich 1906. Da ist das erste Bild tatsächlich mit einem Faxgerät oder mit einer Faxtechnik übertragen worden. Das war das Bild des deutschen Kronprinzen Wilhelm. Und das war nicht mal, wie man sich das jetzt so vorstellen könnte, von einem Haus in das Nachbarhaus, sondern über eine Strecke von 1800 Kilometern. Also schon ganz ordentlich. Aber es dauerte auch ganz ordentlich, bis das Bild am Ziel war, nämlich 12 Minuten.
Naja, trotzdem auf jeden Fall wesentlich schneller als mit der Post.
Das stimmt.
Und von da an braucht es ja dann doch noch eine ganze Weile, bis die Faxgeräte dann im Büro ankamen. Ich habe mal nachgelesen, das erste Faxgerät, wie wir es heute kennen, entstand 1974. Und 5 Jahre später, 1979, definierte die Deutsche Bundespost die Standards für einen Faxdienst. Und in der Hochzeit in den 90er Jahren gab es dann Faxgeräte sogar für das Mobilfunknetz. Also ich weiß sogar, da hatten manche das im Auto. Und man konnte Faxe mit einem PC verschicken und empfangen. Aber mit dem Aufkommen des Internets wurden die Geräte dann ja, wie du schon sagtest, durch die Mail und durch Messenger-Dienste abgelöst. Dachte ich jedenfalls. Jetzt erklär aber, warum sind Faxgeräte bei 77% der Firmen immer noch populär?
Ja, dafür gibt es tatsächlich gute Gründe, denn es ist natürlich sehr einfach, schnell mal ein paar Seiten ins Fax zu stecken. Also stell dir vor, du hast einen Brief bekommen von irgendeinem Amt und du willst das Dokument jetzt deiner Anwältin oder deinem Steuerberater zukommen lassen. Ne? Dann ist es natürlich viel leichter, die gebündelt oben ins Fax zu stecken und das wird dann Stück für Stück eingezogen und verschickt. Und es ist viel einfacher, als das dann aufwendig abzufotografieren oder mit dem Mobiltelefon einzuscannen und dann per Mail zu verschicken oder per Messenger. Zum anderen ist es so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, man bekommt ja immer eine Sendebestätigung, wenn
ja,
man
das
was faxt.
Diese, ne? Diese kleinen Zettelchen, ne, die dann.
Genau, ja. Wo drauf steht, wann man das übertragen hat und ob das erfolgreich gewesen ist. Und diese Sendebestätigung, die ist so verbindlich wie ein Einschreiben. Und das ist eben in bestimmten Kreisen, also gerade in der Justiz, sehr wichtig und auch sehr praktisch. Und deswegen haben Gerichte und Anwälte diese Technik bis zur Einführung des elektronischen Anwaltspostfachs sehr gern genutzt.
Also das heißt, der andauernde Erfolg des Faxgeräts ist der deutschen Bürokratie zumindest mit zu verdanken.
Auf jeden Fall.
Naja, dann hatte das Fax natürlich wirklich sehr lange seine Berechtigung. Aber im Zuge der Digitalisierung wird sich das ja wohl in den nächsten Jahren bald erledigt haben. Denn man kann ja mittlerweile auch viele Dinge online unterschreiben.
Ja, das glaube ich auch. Da wird sich einiges noch tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass in 10 Jahren niemand mehr richtig über das Faxgerät sprechen, geschweige denn es nutzen wird.
Jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollen noch andere Technik vorstellen. Was hast du uns denn noch mitgebracht?
Ja, die nächste Technik, die heißt fast genauso und wirkt auch ähnlich anachronistisch. Es geht nämlich um den Teletext.
Oh, du meinst umgangssprachlich Videotext.
Genau.
Genau. Ich habe selbst keinen Fernseher mehr, aber ich sehe das ab und zu noch in Hotelzimmern auf den Fernbedienungen. Da gibt es diese 4 bunten Tasten, ne? Gelb, Rot, Blau und Grün. Und ich habe neulich mal drauf gedrückt und es ist tatsächlich fast noch so wie früher. Und ich weiß noch, dass ich das in den 90er Jahren gerne mal genutzt habe, um den Wetterbericht abzurufen.
Ja, das stimmt, wie viele andere Leute auch. Und die Technik ist aber noch deutlich älter als aus den 90er Jahren. Die stammt nämlich aus den frühen 70er Jahren, ist also ein gutes halbes Jahrhundert alt. Und erfunden wurde sie von BBC-Ingenieuren unter dem Namen CFAX. Und die Ingenieure, die hatten folgende Idee. Also Nachrichten, die sollten jederzeit abrufbar sein. Also man sollte nicht auf die nächste Tagesschau oder andere Nachrichtensendung warten müssen. Zum anderen sollte es eben Hörgeschädigten oder Gehörlosen erleichtert werden, Fernsehprogramme zu verfolgen, indem sie dann eben Untertitel lesen konnten. Und als drittes konnten dann eben auf solche Weise TV-Programm und Sendungsinfos übermittelt werden.
Wahnsinn, wenn man sieht, wie dieses Bedürfnis dann doch die Technik immer weiter vorangetrieben hat. Und heute ist all das, was du gerade beschrieben hast, überhaupt keine Besonderheit mehr. Da schaut man einfach mal so auf sein Handy, geht ins Internet. Aber klar, damals gab es das noch nicht. Ich weiß noch, dass diese britischen Ingenieure damals einen ziemlich coolen Trick dafür benutzt haben, um dieses Zusatzprogramm überhaupt in den Fernseher zu bringen.
Ja, du meinst die Austastlücke.
Also dieses Wort wäre mir jetzt nicht mehr geläufig gewesen, aber ich weiß noch so, wie die Technik ungefähr funktionierte, dass die nämlich in diesen Signalbereichen, die die analogen Fernseher bis dahin nicht genutzt haben, dass diese Sendedaten eingespielt haben, also diese Lücke sozusagen genutzt haben und die Daten darin versteckt haben. Mhm. Ne? Und wenn man sich das heute so anschaut, mit diesen riesigen pixeligen Zeichen und dieser umständlichen Bedienung, ist natürlich erstaunlich, dass es das immer noch gibt. Meine Theorie ist, dass die Leute einfach bequem geworden sind, weil es über die Jahre so zu in ihren Alltag reingewachsen ist, dass sie sich von dieser schönen Gewohnheit einfach nicht trennen wollen. Ne?
Ja, das ist bestimmt ein Grund. Zumindest ist es so, dass Teletext den Wechsel zu Digitalfernsehen überlebt hat. Also analoges Fernsehen gibt es ja heute in Deutschland und auch in anderen Ländern oft nicht mehr. Und fast alle deutschen TV-Sender bieten den Dienst aber noch an. Und weil es kein analoges Fernsehen mehr gibt, gibt es auch diese Austastlücke nicht mehr. Teletext ist jetzt Teil des digitalen Datenstroms geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Dienst auch eine Zukunft hat, zumindest solange es lineares Fernsehen gibt, weil es eben diese Untertitel für Gehörlose liefert und die werden das sicher noch weiter nutzen wollen. Mhm. Übrigens kannst du die Teletext-Seiten auch übers Internet abrufen, mhm. Also nicht nur über deinen Fernseher, den du ja nicht mehr hast.
Ja, und das Design ist immer noch so ähnlich, aber das spricht ja dafür. Also eine großartige Erfindung und mal sehen, wie lange sie uns noch erhalten bleibt. Jetzt hast du ja eben schon über Digitalfernsehen gesprochen, Analog-TV gibt es nicht mehr. Ganz anders ist das ja beim Radio. Da wird immer noch sehr viel über UKW gesendet, Ultrakurzwelle, wobei ich neulich mal einen Test bei uns in der Redaktion gemacht habe und viele Kollegen unter 35 konnten mit dem Begriff UKW gar nichts mehr anfangen.
Ja, komisch, ne? Denn sie nutzen ja oft selbst noch UKW-Empfänger, aber das spielt heutzutage eben keine große Rolle mehr, denn eigentlich, wenn man analoges Radio hört, dann hört man UKW und nicht mehr Mittelwelle oder Kurzwelle. UKW wurde 1949 in der Bundesrepublik eingeführt, in der DDR einige Jahre später. Und zu Beginn wurde sie Welle der Freude genannt.
Kann ich mir gut vorstellen, wenn man alternativ dazu mit der Mittel- und Lang- und Kurzwelle vorlieb nehmen musste.
Allerdings, ich habe das als Kind oft ausprobiert und habe dann, ich bin in Hannover aufgewachsen und habe dann von dort aus versucht, möglichst weit entfernte exotische Sender zu hören. Teilweise habe ich dann auch mal niederländische Sachen gehört, aber ich war auch schon ganz glücklich, wenn ich den hessischen Rundfunk reingekriegt habe, was jetzt nicht so ewig weit entfernt gewesen ist. Aber das kennst du bestimmt auch noch. Die Qualität, die war wirklich miserabel auf Mittel- und Langwelle und Kurzwelle. Das fiepte und das knarzte und ganz charakteristisch war, dass diese Sender sich immer entfernt haben und dann wieder zurückgekommen sind. Das heißt, die sind leiser geworden und dann wurden sie wieder lauter. Und das ging immer hin und her und das war extrem nervig.
Was aber an diesen Sendern Mittel- und Kurzwelle großartig war, die Reichweite. Also ich selber bin lange Auslandsreporter, auch Kriegsreporter gewesen und ich weiß noch, wenn wir in irgendwelchen Krisengebieten waren, im Irak oder so, wir haben über Weltempfänger, so kleine Weltempfänger genau auf solchen Frequenzen unsere Nachrichten gehört, um dann eben zu erfahren, was passiert. Es gab kein Internet. Ist Saddam Hussein gestürzt oder nicht? Das konnte man damals nur auf diese Art rausfinden. Aber kommen wir zurück zu UKW. Die Technik hatte damals natürlich einen riesigen Vorteil gegenüber allen anderen Frequenzen. Sie hatte den besseren Klang und viel entscheidender, man konnte ab den 60er Jahren Stereo übertragen und das hat natürlich die Soundqualität enorm verbessert. Sie waren unempfindlich gegenüber Störungen, also der Siegeszug war nicht aufzuhalten.
Ne? Genau, also zumindest weniger empfindlich, ne, gegenüber Störungen im Vergleich zu Mittelwelle und den anderen, genau. Aber sie hatten auch Nachteile, oder sie hat, diese Technik hatte Nachteile, diese Sendemasten, die brauchen sehr viel Strom. Und außerdem rauscht es nach heutigen Maßstäben doch auch ganz ordentlich, gerade in Grenzbereichen, wenn ein Sender nicht mehr so richtig stark ist. Und dazu kommt, dass in dem gängigen Frequenzbereich zwischen 87,6 und 107,9 Megahertz nur relativ wenige Sender passen. Also wenn du mal ein UKW-Radio von Anfang bis Ende des Bandes durchfährst, da merkst du schnell, der Bereich ist pickepacke voll. Da liegt ein Sender neben dem anderen, da geht nichts.
Aber deshalb hat man ja dann Mitte der 90er Jahre das Digitalradio DAB, kurz DAB, eingeführt. Aber das war ein ziemlicher Reinfall.
Ja, und das war auch kein Wunder, denn zum einen waren die Radios teuer und sie verbrauchten viel Energie. Das heißt, wenn du sonntags ein Picknick gemacht hast und hast deinen mobilen DAB-Empfänger mitgenommen, dann hat der nach ein paar Stunden, wenigen Stunden dann schon schlapp gemacht, weil die Akkus oder die Batterien alle waren. Aber was noch viel wichtiger war, es gab praktisch nur dieselben Programme wie über UKW.
Ah, das heißt, ich habe nicht mal Mehrwert gehabt. Ja. Ich habe ein teures Radio gehabt, die Energieverbrauch war größer und die Sender waren die gleichen.
Genau, der Empfang war auch noch relativ schlecht.
Okay, also da spricht nichts für DAB. Aber man hat ja dann noch einen zweiten Versuch gewagt, ne, mit DAB+. Diese Radios bekommt man ja auch heute so ab 40 Euro. Und die können ja wirklich eine richtig große Zahl von Sendern empfangen. Und sie verbrauchen, soweit ich weiß, wesentlich weniger Strom als die alten DAB-Geräte. Das heißt, reicht auch für deinen Picknicknachmittag.
Ja, genau. Und ein weiterer Vorteil ist, im Vergleich zur alten Technik, dass diese DAB Plus Sender wesentlich weniger Energie als die alten UKW Sender verbrauchen. Mhm. Ja. Und DAB Plus ist mittlerweile Standard in Autoradios. So hat man versucht, eben diese Technik zu verbreiten und eben auch Akzeptanz dafür zu schaffen. Und in manchen europäischen Ländern wurde UKW bereits abgestellt. Also in Deutschland sind wir noch nicht so weit, aber in manchen Ländern ist das schon so. Nämlich zum Beispiel in der Schweiz und in Norwegen. Da gibt es keine UKW Sender.
Okay,
mehr.
Und in Deutschland, wie sieht's da aus?
Ja, in Deutschland geht das jetzt los in diesem Jahr. Da macht Schleswig-Holstein schrittweise den Anfang.
Okay, also ich habe mal, als ich auf dem Weg in die Schweiz war, geguckt, ob ich mein altes Autoradio nachrüsten kann. Man kann tatsächlich, weil das empfängt wirklich nur noch UKW, man kann dann einen Empfänger kaufen, den man an den Zigarettenanzünder anschließt und dann kann man DAB Plus empfangen. Aber trotzdem, die Technik hat ja auch so wahnsinnig viel Konkurrenz bekommen, denn neben DAB Plus gibt es das Internetradio, das man einfach so streamen kann übers Handy. Ne?
Völlig richtig. Und diese modernen Radios, die haben eben oft ein WLAN-Modul, womit man eben sich ins Internet einwählen kann sozusagen. Das sind dann stationäre Radios. Und damit kann man übers Internet Sender aus aller Welt hören. Das mache ich gern mal, dann bin ich wieder 10 plötzlich.
Ja, sind wir wieder und, bei der Mittel- und Langwelle.
Ja, genau, aber in viel besserer Qualität und in viel größerer Reichweite. Und das finde ich toll, weil man da eben Sender hören kann, eben nicht nur aus Holland oder Frankfurt, sondern aus Hawaii oder Australien und so.
Okay, jetzt verrate ich unseren Hörern mal was über dich, denn du machst selbst Radio, du bist Sprecher für NDR Info und außerdem bist du DJ, also einen besseren Fachmann für das Thema Radio kann man sich kaum wünschen. Gib uns doch mal eine Empfehlung für so ein paar Sender aus aller Welt.
Ja, da habe ich so ein paar Sender, ein paar Musikfavoriten sozusagen. Einer davon ist Beyond the Beat Generation aus den Niederlanden. Da sind wir dann doch wieder in Holland. dieser Sender, der spielt Musik aus der Zeit eben nach der Beat-Phase von Mitte bis Ende der 60er Jahre. Da hörst du dann so Garagenrock oder Hippie-Musik. Okay. Das finde ich sehr nett. Ein zweites Beispiel ist das Alpha Boy School Radio aus Jamaika.
Okay.
Das wird gesendet aus einer Schule, die von Nonnen geleitet wird. Das müssen irgendwie so Reggae-Nonnen sein, denn dort hört man halt Reggae und Dub und Ska und solche Sachen. Auch sehr toll. Und wer weder auf Garagenrock noch auf Reggae steht, dem sei ABC Jazz empfohlen.
Okay, das
ABC
ist ein, ja, genau, das ist ein großes, großartig.
Ein großes Sendernetzwerk ja in den USA und dort gibt es eben einen Sender, der nur auf Jazz spezialisiert ist. Der läuft von morgens bis abends einfach nur Jazz und das kann man ganz schön auch mal
klasse,
so nebenbei
ja,
laufen
läuft
lassen.
Nebenbei, wunderbar. Genau. Also Torben, da höre ich auf jeden Fall mal rein, vor allen Dingen Alpha Boys Radio aus Jazz. Jamaika. Wenn ich meinem Sohn das erzähle, der ist 8, der wird wahrscheinlich dann in Jamaika zur Schule gehen wollen. Ganz lieben Dank, dass du da warst, lieber Torben.
Ja, freut mich, hier gewesen zu sein.
Wunderbar, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Und mir bleibt an dieser Stelle wie immer nur zu sagen, wer Lust auf noch mehr Wissenschaft hat, kann PM oder das Schneller Schlau Magazin als E-Paper oder am Kiosk kaufen. Mein Name ist Andreas Albes. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bleibt neugierig.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.